Wer quatscht? Der Nachhaltigkeitspodcast.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. Diesmal gibt es einen Deep Dive in die Textilindustrie, genauer gesagt in das Thema Siegel. Ich denke, jeder von euch, der oder die versucht, überwiegend faire Mode zu konsumieren, ist schon mal mit Siegeln in Kontakt gekommen. Das, was hinter so einem Siegel steht, ist dabei für viele oft kryptisch und schwer nachzuvollziehen. Also wie sieht eigentlich dieser ganze Prozess aus, von ein Kleidungsstück wird produziert und am Ende trägt es eben dieses Siegel und hängt im Laden. Deshalb habe ich Michael Möller eingeladen, um ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Michael Möller ist Division Manager Audits und Certification beim Hohenstein-Institut und kümmert sich als solcher mit seinem Team darum, Textilien mit den Siegeln der Ökotex-Familie zu zertifizieren, darunter auch das Made in Green bei Ökotex. Im Interview verrät er, wie sein Job aussieht und was aus seiner Sicht die Kriterien sind, auf die es bei einem guten Textilsiegel ankommt. Und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei Verquatscht.
Hallo Herr Möller.
Hallo Frau Becker, ich grüße Sie.
Ja, in der Ökotex-Familie gibt es ja ganz unterschiedliche Siegel. Lassen Sie uns zu Beginn vielleicht einmal kurz über das, wie ich denke, bekannteste Siegel sprechen, das Sie vergeben, nämlich den Standard 100. Der garantiert, dass ein Textil schadstofffrei ist. Was bedeutet denn das konkret?
Konkret bedeutet das, dass wir in unseren Laboren, also Hohenstein, Ökotex, wir sind eine Vereinigung von unterschiedlichen Instituten mit unterschiedlichen Laboren weltweit und wir haben uns spezialisiert auf Schadstoffprüfung von Textilien. Und was wir machen, ist, dass wir in unseren Laboren chemische Analysen fahren auf die unterschiedlichsten chemischen Parameter, die in der Textilindustrie relevant sind, sei es PFCs, APEOs und so weiter. Und das analysieren wir, da gibt es genaue Grenzwerte für und prüfen, ob diese Textilien quasi unterhalb oder oberhalb eines gewissen Grenzwerts sind und damit in den Verkauf kommen können oder die Ökotex-Kriterien erfüllen und damit ein Zertifikat bekommen. Es ist schon so, dass es immer eine Abwägung ist, ab wann ein Stoff gesundheitsschädlich, umweltschädlich ist, was kann denn überhaupt geprüft werden. Ja, also es ist immer eine große Frage, wo diese Grenzwerte gesetzt werden, aber am Ende stehen wir als Ökotex damit und mit unseren Prüfungen, dass wenn Sie ein Textil tragen, was zertifiziert ist, dass das humantoxikologisch unbedenklich ist.
Ehrlich gesagt würde ich ja denken, also wir leben ja hier in Deutschland, da ist quasi ja eigentlich alles irgendwie reguliert und man würde davon ausgehen, jedes Kleidungsstück, das ich irgendwie kaufen kann, muss ja irgendwie schadstofffrei sein. Warum brauchen wir trotzdem ein Siegel dafür?
Das ist erstmal der Fall. Der Inverkehrbringer trägt die Verantwortung dafür, dass er die Produkte schadstofffrei in den Markt bringt. Die Überwachung ist aber erstmal ihm, also er trägt die Verantwortung, die Überwachung ist ihm aber selbst überlassen. Es gibt eine Marktüberwachung, die reagiert stichpunktartig im Markt. Wie schafft es jetzt der Hersteller, vorab sicherzustellen, dass seine Ware marktkonform ist? Dafür benutzt er zum Beispiel die Ökotex-Zertifizierung. Gleichzeitig ist es für ihn natürlich auch ein super und spannendes Tool, das dem Endkonsumenten zu kommunizieren und zu sagen, hier, wir haben ein nachhaltiges oder schadstofffreies Produkt. Ja, also die zwei Seiten der Medaille gibt es, damit wir dem Inverkehrbringer auch helfen.
Und wenn ich jetzt mal so daran denke, okay, dann ist da vielleicht doch irgendwie ein Kleidungsstück, was noch Schadstoffe enthält. Welche Konsequenzen kann das haben? Also wie kann ich mir das vorstellen, sozusagen, wenn ich das trotzdem trage und da eben diese humantoxikologischen Sachen noch drin sind?
Ja, also erstmal ist es so, dass wir natürlich auch eine gewisse Durchfallrate haben bei unseren Prüfungen. Das heißt, dann gibt es keine Zertifizierung. Was wir zusätzlich machen, und das ist auch, weswegen Ökotex so lange schon am Markt besteht und für Glaubhaftigkeit steht, wir haben Kontrollprüfungen. Exzessiv im Markt ziehen wir zertifizierte Ware von uns selbst. 25% aller unserer Zertifikate werden nachträglich einfach nochmal stichprobenhaft geprüft, ob sie die Regularien immer noch einhalten. Um dann dem nachzugehen. Bei Verstößen gehen wir da exzessiv gegen vor und mit Konsequenzen. Es ist aber auch so, dass wir häufig Hinweise von Verbrauchern bekommen und an den Fällen einzeln nochmal nachgehen, einfach um die Glaubwürdigkeit des Standards ja, sicherzustellen und ist dadurch auch gegeben und weltweit anerkannt.
Hinweise von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Heißt das dann sozusagen, dass man zum Beispiel gemerkt hat, oh, ich kriege irgendwie eine ganz schöne Reizung, wenn ich dieses Kleidungsstück spüre? Oder wie würde ich das merken, dass da sozusagen Schadstoffe enthalten sind?
Ja, das sind ja eher dann Kontaktallergien, genau. Ne? Also das ist in der Tat ein bisschen schwierig, so Kontaktallergien, das also gerne einen Hinweis an die Ökotex schicken. Die gehen den Fällen danach und antworten ihnen dann auch drauf. Das ist das eine, diese humantoxikologischen Dinge, die findet, also wenn man ehrlich ist, das merken sie nicht und das können sie auch nicht eins zu eins auf das Kleidungsstück zurückführen, weil das ja eine kontinuierliche Aussetzung und Kontamination damit geht. Das würden sie so im Einzelfall nicht merken, aber deswegen ist es wichtig, dass wir das im Labor nochmal nachprüfen und gucken, ob die Grenzwerte wirklich eingehalten sind.
Okay, also da hat man sozusagen eher mit langfristigen Konsequenzen zu rechnen, wenn man eben regelmäßig mit Schadstoffen auf der Kleidung konfrontiert ist.
Ja.
Okay, dann kommen wir vielleicht einmal zum Made in Green Siegel. Das ist aus meiner Sicht tatsächlich, wo ich mich ja sehr, sehr viel mit Nachhaltigkeit, sozialer Fairness und sowas auseinandersetze, das noch etwas Spannendere, weil eben nicht nur in Anführungszeichen auf die Schadstoffe geschaut wird, sondern eben auch darauf, ob das Kleidungsstück unter fairen Bedingungen und eben ökologisch nachhaltig produziert wurde. Ich finde ja, wenn man sich so ein bisschen mit Siegeln auseinandersetzt, dann stellt man fest, Siegel ist nicht gleich Siegel. Das Made in Green Siegel gilt aber als relativ strenges und vor allem eben auch verlässliches Siegel. Bevor wir über die Kriterien im Detail sprechen, die die Kleidung eben erfüllen muss, um dieses Siegel tragen zu dürfen, würde mich nur interessieren, wie läuft denn überhaupt so ein Audit ab? Also wie genau wird die Einhaltung dieser Kriterien geprüft?
Ja, es freut mich, dass wir darauf zu sprechen kommen. Das ist nämlich auch mein Spezialgebiet. Also ich bin da eher in der Welt der Audits und der Nachverfolgbarkeit und der Nachhaltigkeit zu Hause. Generell ist es bei Made in Green so, das Siegel steht für vier Kriterien. Das erste ist schadstoffgeprüft. Das wird durch den Standard 100 abgedeckt. Und die anderen zwei Dinge, nämlich soziale oder hergestellt unter umweltverträglichen Bedingungen und sozialverträglich hergestellt. Und das prüfen wir durch Audits ab. Und das letzte ist dieses vierte Kriterium, dass es eine Rückverfolgbarkeit der Lieferkette gibt. Ja? Also Transparenzgedanke ist auch ganz groß, dass das auch der Endkonsument nachverfolgen kann. Die Audits, das ist so, dass wir weltweit Audit-Teams haben von der Ökotex und in die Produktionsbetriebe vor Ort gehen. Wir haben quasi als Ökotex gedacht, wir definieren Nachhaltigkeit für einen textilen Produktionsbetrieb und sagen, was sind die wesentlichen Kriterien? Also, welche Chemikalien dürfen eingesetzt werden? Wie sind die Abwassergrenzwerte für einen Produktionsbetrieb? Also sowas im Umweltbereich. Wie sind die Air-Emissionen, welche Grenzwerte müssen da eingehalten werden. Also da hat die Ökotex-Gemeinschaft einen Standard gesetzt. Natürlich orientieren wir uns sehr stark an den westlichen Standards, aber wir setzen uns dafür ein, dass diese weltweit umgesetzt werden. Also diese Standards gelten dann auch für den Produktionsbetrieb in Bangladesch, Pakistan, China und sonst wo. Und es gibt klare Grenzwerte, die eingehalten werden müssen. Es ist aber auch so, dass wir auch im sozialen Bereich klare Kriterien haben, was eingehalten werden muss. Es werden Arbeiterinterviews durchgeführt. Arbeitssicherheit ist ein großes Thema. Also es gibt einen riesigen Katalog an Kriterien und damit definieren die Ökotex quasi Nachhaltigkeit für sich und es gibt den Produktionsbetrieben auch eine klare Messlatte, Springhöhe, was sie erreichen müssen, um zertifiziert zu werden und ein Audit zu bestehen.
Das heißt sozusagen Audit, ich finde ja immer, das klingt so ein bisschen nach, man trifft sich und spricht sozusagen, aber das bedeutet eigentlich, da wird das Abwasser mit kontrolliert, da werden die Fabriken angesehen, oder? Sind dann da Leute quasi vor Ort und gucken sich dann an, aha, wird das hier eingehalten, was weiß ich, die Fluchtwege, genau. Dürfen die sich, okay, also sozusagen
ja, also ich
praktischer
muss noch
kurz, als es sich anhört.
Genau, definitiv, ganz praktisch. Ich muss noch mal kurz ein bisschen dazwischen grätschen, weil das ist jetzt beim Abwasserbereich zum Beispiel nicht so, man Ja, also wie analysiert man das Abwasser? Das ist ja jetzt nicht nur, dass man Finger reinhält und sagt, es ist sauber, sondern auch das sind natürlich wieder chemische Analysen. Die brauchen Wochen bis Monate, bis das erfolgt ist. Das heißt, wir haben ein relativ umfangreiches Tool. Das ist ein sogenanntes Self-Assessment, wo die Firmen Fragen beantworten zu den einzelnen Punkten. Und zum Beispiel im Bereich Abwasser ist es so, da stehen dann die, dann müssen die einen Abwasserbericht von einem akkreditierten Labor hochladen und unsere Auditoren können dann schon sehen, ob sie diese Kriterien erfüllen oder nicht, wenn sie die. Ne? Und sozusagen an der Stelle sehen wir schon meistens, ob die wesentlichen Punkte eingehalten sind und so weiter. Das prüfen wir quasi, Desktop Verification nennen wir das. Und dann an der Stelle gibt es schon einen unfassbaren Verbesserungsprozess, weil wir den Firmen sagen, diese Punkte fehlt dir noch, diese Verbesserung müsst ihr noch einleiten. Also das heißt, da kann es 2-3 Mal einen Loop gehen, auch unfassbar gut, um Kosten zu sparen, weil wir häufig, es bringt nichts, wenn man in eine Firma geht, feststellt, es ist keine Kläranlage vorhanden, ist alles schon vorgekommen und wieder nach Hause geht. Dafür hätte man nicht in die Firma fahren und nach Pakistan fliegen müssen. So, deswegen gibt es dieses Self-Assessment und Desktop-Verification und anschließend, wenn das geklärt ist, dann gehen wir wirklich vor Ort und überprüfen die ganzen Kriterien nochmal vor Ort, reden mit den Arbeiterinnen und Arbeitern, machen eine umfangreiche Tour. Also das Audit ist immer abhängig, die Länge des Audits von der Größe und der Art des Produktionsbetriebs, aber ich würde mal sagen, im Schnitt sind 2 volle Audit-Tage, die wir dann nochmal in der Firma sind und alles überprüfen.
Und wie regelmäßig muss das sozusagen erneuert werden?
Das findet mindestens alle 1,5 Jahre statt, dieses Audit. Zusätzlich führen wir oder behalten wir uns vor, unannounced Audits durchzuführen. Das ist aber jetzt eine eigene Matrix, die dahinter steht, bei welchem Firma man, also risikobasiert natürlich, aber es hängt auch immer da ein bisschen davon ab, wie gut die Firmen abschneiden, wann ergibt ein Unannounced Audit Sinn. Natürlich nur bei den Dingen, die man während des Audits nicht findet. Ja, wenn man was finden, also wenn man jetzt exzessive Überstunden finden würde, dann würde es ja sowieso nicht zu einer positiven Zertifizierung kommen. Ja.
Dann lassen Sie uns doch einmal über die Kriterien sprechen, die da sozusagen geprüft werden und fangen wir vielleicht mit der ökologischen Nachhaltigkeit an. Was sind denn da aus Ihrer Sicht so die entscheidenden Kriterien, die sozusagen da geprüft werden müssen?
Ja, ich habe es eigentlich schon ein bisschen genannt. Also wie gesagt, wir haben da sehr umfangreich das definiert, was konkret vorkommt. Ich würde im ökologischen Bereich 2 Sachen hervorheben. Und das Essentielle und Wichtigste ist im Endeffekt der Einsatz der Chemikalien, weil das alles Weitere bestimmt. Also dass man, wir sprechen von Green Chemistry, einsetzt, die im Endeffekt auch nach der Produktion noch unbedenklich ist. Und dass das Chemikalienmanagement gut funktioniert. Also dass die wissen, was sie einsetzen, dass die Arbeit, das hat auch viel mit Arbeiterschutz zu tun. Also wenn sie sehen, wie da teilweise in den Chemikalien rumgepanscht wird, das ist furchtbar. Ja, und da gibt es viele Sachen, die noch nicht so gut laufen. Da ist auf jeden Fall viel Optimierungspotenzial, sowohl was Arbeiterschutz anbetrifft, aber auch vor allem, um die Umwelteinflüsse zu minimieren. Das ist das eine. Und das zweite, was so ein bisschen die Konsequenz daraus ist, sind die Abwasserkriterien und dass die Abwasserstandards eingehalten werden. Im Endeffekt muss man sagen, da geht es ja auch nur darum, dass die eingesetzten Chemikalien nicht in die Umwelt gelangen. Das ist ja der Hauptpunkt und natürlich der reduzierte Wasserverbrauch, aber das ist so ein bisschen die Konsequenz aus dem Chemikalieneinsatz. Aber da gibt es auch noch das ein oder andere dicke Brett zu bohren. Ich weiß nicht, ob sich jemand hier noch an die Greenpeace-Kampagne Detox erinnert, die gesagt hat, die Abwasserverschmutzung auf der Welt ist immens und schlecht und als Haupttreiber wurde die Textilindustrie ausgemacht. Also eigentlich war es eine Abwasserkampagne. Im Endeffekt ist es eine Kampagne gegen die Textilindustrie geworden aufgrund der Abwasser. Und es hieß immer, an den Flüssen in China kann man die Farbe der Saison erkennen. Ja. Daran sieht man, wie groß dieses Abwasserthema ist. Das ist wiederum auf den Einsatz der Chemikalien zurückzuführen, die in der Industrie verwendet werden.
Das ist wirklich ein großes Thema. Und ja, an die Kampagne kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. waren sehr eindrückliche Bilder auf jeden Fall. Welche Rolle spielen denn die eingesetzten Stoffe sozusagen? Also ob man zum Beispiel Bio-Baumwolle oder konventionelle Baumwolle einsetzt oder Polyester verarbeitet, wie bewerten Sie das?
Ja, das spielt natürlich auch eine Rolle, vor allem am Ende in der Qualität und in der Langlebigkeit von Produkten. Ja, also das ist sicher im Nachhaltigkeitsbereich eins der wenigen. Der Hauptthemen, die wir haben, ist die Suffizienz. Also dass viel zu viel gekauft und verbraucht wird, da spielt das sicher eine entscheidende Rolle. Ganz spannend wird es natürlich beim Thema Circular Economy zu sagen, welcher Stoff kann denn wie wiederverändert und aufbereitet werden. Also da sind wir quasi einfach noch in einem ganz frühen Stadium, das zu erkennen, ne, dass dieses Clean by Design, dass man sagt, naja, ich produziere nur so, dass ich es auch wirklich wieder in den Kreislauf führen kann. Ökobilanztechnisch total spannend. Es ist besser, jetzt quasi ein nicht recycelbares Produkt herzustellen, was dafür aber langlebiger ist, oder es ist besser, das mehrfach in den Kreislauf zurückzuführen. Ich habe das Gefühl, wir sind an dieser Stelle noch total am Anfang. Ja, sehr spannende Diskussion.
Und ist das etwas, was bei Ihnen in der Vergabe sozusagen schon eine Rolle spielt? Also, dass man sagt, da muss schon was vorliegen, oder wird da sozusagen berücksichtigt, dass man da quasi noch am Anfang steht und deswegen ist das noch nicht sozusagen verpflichtend?
Also bei der Ökotex ist es jetzt erstmal so, dass der Materialeinsatz bei der Vergabe nur nicht direkt eine Rolle spielt. Es gibt noch zusätzliche Standards, die dann, wie zum Beispiel Organic Cotton, die dann konkret bescheinigen, dass es hier sich um Biobaumwolle handelt. Ja, also sowas machen wir auch. Das ist aber dann ja eine eigene Aussage für sich. Sondern da geht es darum, dass die Lieferkette nachverfolgbar ist und man sagen kann, okay, hier ist es wirklich biologisch angebaute Baumwolle, die durch die ganze Lieferkette nachverfolgt werden kann. Ja, hat jetzt aber ehrlicherweise nicht weniger mit den Produktionsbedingungen und den sowohl Umwelt- als auch sozialer Ebene in den Produktionsbetrieben. Das ist eigentlich ein ganz anderes Thema. Ja.
Auf jeden Fall, nur ich wollte nochmal sozusagen auch vielleicht den Unterschied, es gibt ja auch einige Siegel sozusagen im Textilbereich, die zum Beispiel einen bestimmten Anteil an Naturfasern sozusagen voraussetzen oder sogar 100% voraussetzen. Das ist aber sozusagen bei dem Siegel nicht so, sondern es können Textilien, egal ob die jetzt auch Polyester mit enthalten und so, sondern da geht es eben wirklich darum, dass die Produktion sozusagen für sich genommen
genau. Also wenn wir jetzt,
nicht umweltbelastend ist sozusagen.
Wenn wir von Ökotex Made in Green reden, ist es so, dass die Aussage dahinter ist immer, das Produkt, was Sie haben, ist schadstoffgeprüft und schadstofffrei und es ist in sozialen, fairen Arbeitsbedingungen hergestellt und umweltverträglich hergestellt. Es sagt jetzt nichts konkret über das verwendete Material aus. Ja, das ist eigentlich nochmal eine ganz eigene Spielwiese. Und wie ich schon erwähnt hatte, die Diskussion, welches Material jetzt im Endeffekt wirklich das Nachhaltigere ist, ist ja noch nicht ganz zu Ende geführt. Und das ist ja eine ganz eigene und nochmal eine Dimension im Endeffekt. Ja.
Genau, das wollte ich nur an der Stelle nochmal herausstellen, weil es ja da doch auch Unterschiede sozusagen zwischen den Siegeln gibt. Aber kommen wir nochmal zum sozialen Bereich, den haben wir jetzt auch schon ein paar Mal angeschnitten. Welche Kriterien sind denn da aus Ihrer Sicht besonders wichtig?
Ja, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit ist natürlich ganz wichtig. Und das Thema, was wahrscheinlich alles überwiegt, sind die Arbeitszeiten und die Löhne. Ja, das würde ich mal so diese drei Punkte herausheben.
Das Thema Löhne ist tatsächlich interessant, weil ja tatsächlich eigentlich gerade dieses Thema existenzsichernde Löhne versus faire Löhne, was ist fair, was ist existenzsichernd sozusagen, gerade habe ich das Gefühl, sehr, sehr viel diskutiert wird. Also mein Eindruck ist, wir haben so sozusagen die Diskussionsebene so ein bisschen erhöht, sag ich mal, weil existenzsichernde Löhne nochmal ein Level drüber sind. Wenn ich es richtig gelesen habe, aber korrigieren Sie mich gerne, ist fürs Made in Green Siegel jetzt nicht die Zahlung eines existenzsichernden Lohns sozusagen obligatorisch. Warum nicht? Sondern eines fairen Lohnes.
Genau, ja. Also es ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Und am Ende ist immer die Frage, was ist ein existenzsicherer Lohn? Ja, wie wird der berechnet? Was wir bei unseren Audits machen, ist sicherstellen, dass dass die Standards eingehalten werden und dass Mindestlohn gezahlt wird. Ja, das wird in jedem Fall gemacht. Also das ist erstmal so als Baseline zu verstehen. Und der existenzsichernde Lohn liegt ja in jedem Fall darüber. Wir können jetzt schon in Deutschland die Diskussion führen, ob die meisten Leute hier einen existenzsicheren Lohn bekommen, wie der berechnet wird. Der ist halt in München ein anderer als im Hunsrück. Ja, das heißt, ja, also wie ist der zu berechnen? Mindestlohn in jedem Fall, existenzsicherer Lohn. Wir setzen Anreize und es wird positiv. Es ist kein Ausschlusskriterium, wenn dieser nicht gezahlt wird bei uns, aber es werden Anreize und quasi Maßnahmen müssen eingeleitet werden, dass man da hinkommt. Aber wir halten die Erfüllung zum jetzigen Zeitpunkt für unrealistisch. Wir reden hier über Länder wie Bangladesch, Indien, und wo das ganz weit weg ist und der Mindestlohn schon ein großer Erfolg ist. Nochmal, schon heute ist es in Deutschland einfach auch unrealistisch, dass man sagt, dass Firmen im Durchschnitt für Produktionsbetriebe einen existenzsicheren Lohn bezahlen. Deswegen ist die Diskussion sehr schwierig und man muss da ein bisschen aufpassen, wie realistisch das eigentlich ist. Ja. Dass wir das wollen, ist alles sehr, also das ist klar. Ja. Aber man darf nicht vergessen, dass die Textilindustrie auch der erste Schritt der Industrialisierung ist für in den Ländern, und dass das einfach ein Problem ist, dass die Arbeiter zu schlecht bezahlt sind, da gebe ich Ihnen recht. Deswegen, das Lohnniveau steigt auch kontinuierlich. Und deswegen ist Mindestlohn in jedem Fall wichtig und richtig.
Nun ist es ja so, das haben Sie ja vorhin schon gesagt, dass die vierte Säule sozusagen bei Made in Green Siegel die Rückverfolgbarkeit quasi ist. Wenn ich jetzt den QR-Code scanne, welche Informationen erhalte ich denn da?
Genau, bei Made in Green ist es so, dass die gelabelten Artikel, die das Label tragen, da ist eine Nummer drauf oder ein QR-Code, und wenn Sie das einscannen, kommen Sie automatisch auf die Ökotex-Website und da ist eine Weltkarte abgebildet. Auf der Weltkarte sind die Firmen aufgezeigt, die an der Produktion dieses Produkts, was Sie in der Hand halten, beteiligt waren. Und das sind genau die Betriebe, die wir auditiert haben und wo wir gesagt haben, die sind nachhaltig. Ja, also im Endeffekt können Sie transparent nachverfolgen, in welchen Produktionsbetrieben dieses Produkt hergestellt wurde. Zusätzlich gibt es noch Informationen wie ein Produktbild, wer der Inverkehrbringer ist und so welcher, um welche Produktionsarten es sich bei den Firmen haltet. Die Firmen können da auch mehr Informationen preisgeben, müssen es aber nicht.
Und warum ist es aus Ihrer Sicht wichtig, sozusagen den Menschen diese Infos an die Hand zu geben? Weil man könnte ja auch einfach sagen, verlasst euch auf das Siegel, das ist fair und ökologisch produziert. Aber es ist ja auch eine Heidenarbeit, sozusagen diese ganzen Informationen da einzufädeln, das für jedes Produkt sozusagen einzustellen. Und die machen sie sich ja. Und das hat ja bestimmt einen Grund. Warum tun sie das?
Ja, also ich halte es für ganz, ganz wichtig, weil es auch eine Art mit der Aufklärungsarbeit zu tun hat und mit vertrauensschaffenden Maßnahmen. Ich finde es wichtig, dass man dem Endkonsumenten hilft, eine bewusste Kaufentscheidung zu treffen. Ja, also wie schafft man es denn, wenn ich in den Laden gehe? Es ist wirklich nicht einfach, ein nachhaltiges Textil zu kaufen. Und nur weil da irgendein Siegel erstmal dran hängt, sagt wenig aus. Und deswegen finden wir es bei der Ökotex ganz wichtig, da nähere und mehr Informationen zu geben. Und es ist auch die Möglichkeit zu schaffen, zu sehen, okay, wo wurde denn mein Produkt wirklich hergestellt? Ja. Das ist vertrauensbildend und wir merken das auch immer wieder, dass sich die Endkonsumenten darüber freuen. Es ist aber auch die andere Seite der Medaille wieder für den Hersteller eine total gute Möglichkeit, zu zeigen, dass er im Nachhaltigkeitsbereich sehr engagiert ist. Also wie schafft er es, wenn er wirklich nur mit guten Betrieben zusammenarbeitet, seine Firmen zertifiziert, enge Lieferbeziehungen hat, wie schafft er es das denn, an den Endkonsumenten zu kommunizieren? Ne? Und auch dafür ist das Made in Green Tool sehr hilfreich. Also es hilft sowohl dem Hersteller als auch vor allem dann dem Endkonsumenten.
Dann lassen Sie uns doch vielleicht zum Schluss nochmal eine kleine Zusammenfassung geben. Worauf sollte man denn aus Ihrer Sicht als Verbraucherin, als Verbraucher achten, wenn man sozusagen sich ein Siegel ansieht und bewerten will, ist das jetzt seriös oder nicht? Haben wir eben schon angedeutet, dass das mitunter nicht so einfach ist.
Genau, ja. Also vielleicht muss ich da noch eine kurze, bevor wir jetzt in die Zusammenfassung gehen, einen kurzen Schwenk. Es ist ja in der in Brüssel auf der EU-Ebene wird ja gerade sehr viel über Gesetzesinitiativen diskutiert. Da gibt es auch einen Vorstoß, eine Directive zur EU Green Claims Directive, die sagen, es gibt 230 verschiedene Label im Markt und teilweise ist die Aussagekraft dieser Label sehr fraglich und sie wollen das stärker regulieren und dass, wenn es ein Label gibt, dann auch ne, also dass ein Label nur mit konkreten Aussagen wirklich ja, platziert werden dürfen, wenn das hieb- und stichfest ist, was dahinter ist. Da freuen wir uns bei der Ökotex sehr, weil wir diese Kriterien in jedem Fall erfüllen werden. Ne? Also das mal vorweg geschieht. Das heißt aber, dass es in diesem Labelmarkt auf jeden Fall deutlich Bewegung geben wird. Genau, und jetzt die Frage, wie das dann im Konkreten ausgestaltet wird, diese Gesetzgebung, das weiß aber noch keiner so genau. Für mich ist wichtig, um die Frage zu beantworten, was muss ein Label erfüllen, um glaubwürdig zu sein, es muss erstmal klar sein, wofür es überhaupt steht. Es muss klar hinterlegt sein, welche Kriterien eingehalten werden müssen. Das heißt, eine Selbstdeklaration von einem Hersteller, die ist wirklich nicht besonders hilfreich, weil jeder kann sich bescheinigen, dass es schön ist, ne? Also das heißt, es muss immer ein externer Dritter involviert sein. Genau, es muss klar sein, welche Kriterien hinterlegt sind. Das heißt, auf der Website muss es gut zu finden sein. Also das sind, glaube ich, mal so die zwei Hauptpunkte, die ich nennen würde.
Alles klar. Ich danke Ihnen vielmals für diese Einschätzung und auch für Ihre Zeit. Ich finde, es ist eine sehr, sehr spannende Folge geworden. Und ja, schön, dass Sie da waren.
Super, danke, Frau Becker.
Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast.